In Markus, das 16. Kapitel, ich möchte anfangen zu lesen bei Vers 9. Solch ein herrlicher Abschnitt handelt von der Auferstehung. Und da heißt es, als er aber früh am ersten Wochentage auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalene, von welcher er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, welche trauerten und weinten. Und als jene hörte, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Nach diesem aber offenbarte er sich 2 aus ihnen in einer anderen Gestalt, während sie wandelten, als sie aufs Land gingen. Und diese gingen hin und verkündete es den übrigen. Auch denen glaubte sie nicht. Nachher, als sie zu Tische lagen, offenbarte er sich den 11 und schalt ihren Unglauben und ihren Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen werden denen folgen, welche glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neue Sprachen reden, werden den Schlangen aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten, allenthalben, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgende Zeichen. Bis soweit, Elberfelder Übersetzung. Lasst uns beten. Herr Jesus, sagen wir jetzt, nun wir zu dem Thron des Vaters kommen. Und in deinem Namen glauben wir, dass dieses dein Wort ist. Wir glauben, dass diese die letzten Worte sind, die von deinen Lippen gekommen sind, bevor du auffuhrst. Und wir bitten, dass du sie segnen wirst an unserem Herzen heute Nachmittag, um die, die krank sind. Wir danken dir, dass du gestern Abend so eine große Zahl zu deinem Thron gerufen hast. Und wir sahen diese große oder diese lange Reihe Menschen, Männer, Frauen, Väter, Kinder, Mütter, die den Gang herunterkamen, um ins Gebetszimmer zu gehen. Wir danken dir dafür, Vater. Und jetzt beten wir, dass du ihnen die Reichtümer von deinem Königreich geben wirst. Und möge es Glaube unter uns heute Nachmittag geben, um das Wort Gottes zu einer Wirklichkeit für uns zu machen. Du bist der Einzige, der das tun kann. Vater, so wir bitten es im Namen Jesu Christi. Amen. Ihr könnt euch setzen. Nun, mein Text heute Nachmittag, den ich mir vornehmen möchte, hört sich ein bisschen merkwürdig an. Und ich möchte den nehmen, weil gestern beim Frühstück begegnete ich einer von den feinsten Männern und er sitzt jetzt hinter mir. Er ist ein Anwalt und wir redeten von dem Prozess, dass es mehr oder weniger doch ein Scheinprozess gewesen ist oder so etwas, was unserem Herrn gemacht worden ist. Ganz bestimmt glaube ich, dass dieser Mann der Bessere sein würde, um jetzt hier zu stehen und es darzustellen anhand von den Gerichtshöfen in unserem Lande. Weil ich sprach zu ihm, seitdem ich ihn begegnete, und nun, sie haben mir gesagt, dass er ein wunderbarer Anwalt ist. So ich weiß, dass er würde ihm einen gerechten Prozess machen. Nun, und weil Jesus niemals einen richtigen Prozess bekommen hat, unterbricht sein Satz, und er ist das Wort, und da sind wir alle einig mit, er ist das Wort. So, ich habe sein Wort gelesen, und so werden wir heute Nachmittag diesem Worte den Prozess machen. Das Wort steht vor dem Gericht. Die Rechtssache ist, das Wort der Verheißungen Gottes steht wider die Welt. Und der Anlass zu dieser Anklage ist, ein Verstoß gegen diese Verheißung oder einen Bruch der Verheißung, ein Wortbruch. Und ich denke, dass der Staatsanwalt, also der Ankläger, stellt immer das Verderben, das Böse dar. Und ich denke, das ist richtig. Und der Satan ist der Ankläger. Er stellt die Welt dar in diesem Prozess. Der Angeklagte ist Gott. Und der Verteidiger ist der Heilige Geist. So, und nun möchte ich die Gemeinde, die Zuhörerschar, sowohl zur Richter machen als zu Geschworenen. Und lasst uns jetzt auf diesen Prozess jetzt hören, während wir jetzt die Vorhänge vor dieser Sache hochziehen und sehen, wo wir sitzen. Nun, vergesst nicht, dass was wir jetzt hier sehen, ist der Anlass zu diesem Prozess. Es ist das Wort Gottes wider die Welt. Und der Anlass zu dieser Anklage ist ein Verheißungsbruch. Das ist, die Welt behauptet, dass Gott eine Verheißung gegeben hat, gemacht hat, die nicht wahr ist. Das ist also ein Verheißungsbruch, ein Wortbruch. Und, oder, er hält seine Verheißung nicht. Und der Ankläger in diesem Fall ist der Satan. Der repräsentiert die Welt. Der Angeklagte ist Gott selbst und der Verteidiger ist der Heilige Geist. Und nun möchten wir das Gericht eröffnen. Und nun, der Ankläger möchte jetzt sein erster Zeuge zu dem Zeugestand rufen und ihn vereidigen. Und nun, er hat heute Nachmittag drei Zeuge, die er vorladen möchte, die er benutzen möchte, lieber gesagt, in diesem Prozess. Und diese drei Zeuge sind Herr Unglaube, der nächste ist Herr Kritik und der nächste wird heißen Herr Ungeduld. Und nun, diese sind die drei Belastungszeuge, nämlich in diesem Falle, dass Gott sein Wort nicht hält und sein Wort ist nicht wahr. Und wir sehen nun, bevor wir mit diesem Prozess anfangen, dass so viele dieser Welt versuchen zu sagen, dass das Wort Gottes nicht wahr ist. Zum Beispiel, dies habe ich gerade gelesen und ich las diese Anmerkungen in Schofield und ich musste denken an eine Geschichte, die mir auch mal erzählt wurde. Und ich denke, dass ich diese Geschichte noch nie erwähnt habe und jetzt aber ganz besonders in dieser Versammlung. Und dass eine Frau einmal einen feinen Junge hatte, einen Sohn, und er wollte Prediger werden. Und so, sie war irgendwie eine arme Frau und sie wollte aber, dass ihre Jungen die beste Schulung und die beste Ausbildung bekommen sollte, die er nur bekommen könnte. Was jede Mutter ihrem Junge wünschen würde, wenn er zu so etwas gerufen ist. Also sie wollte, dass die beste Ausbildung, die man nur bekommen konnte, dass die ihm gegeben wurde. So sie sandte ihn weg zu dem besten religiösen Seminar, was sie nur kannte. Gut, und er war da ungefähr ein Jahr und eines Tages wurde seine Mutter schwer krank. Sie war richtig schlecht dran. Und sie benachrichtigte ihn und sandte auch Telegrammen. Nun, sie wohnte allein. Und in dieser Benachrichtigung stand, dass er vielleicht kommen muss, weil sie war schwer erkältet und es war doppelte Lungenentzündung dazugekommen und Blutandrang in der Lunge und es schaute danach aus, dass es zum Sterben ging. Ihr Herz war auch schlecht dran, so ein treuer Arzt tat alles, was er nur wusste zu tun, um das Leben von dieser Frau zu retten. Aber es wurde fortwährend schlimmer mit ihr. So, der Arzt sandte ein Telegramm zu diesem jungen Mann und es hieß, halte dich sofort bereit, reserviere einen Flugzeugplatz. Denn es ist möglich, dass du zu jeder Zeit zu deiner Mutter zu kommen hast, weil es sieht ziemlich danach aus, dass sie nahe am Tode ist. Und dann der Junge natürlich ganz aufgeregt, machte seine Kleidung fertig und reservierte auch einen Flugzeugplatz. Und da kam ein Telegramm direkt von seiner Mutter. Sohn, komme nicht, ich bin wieder gesund geworden. So, dann ungefähr ein Jahr später oder 6 Monate später, glaube ich, war es, kehrte er nach Hause zurück. Und nachdem er seine Mutter begrüßt hatte, tauschten sie sich gegenseitig aus. Da sagte er, Mutter, es gibt in meinen Gedanken immer noch eine Frage. Er sagte, als du damals so krank warst, dann hast du mir eigentlich niemals die Einzelheiten geschrieben oder gesagt. Du hast nur gesagt, dass du gesund geworden bist, aber du hast mir niemals die Einzelheiten gesagt, wie es dazu gekommen ist. Sie sagte, Sohn, Weißt du, da unten hier in der Straße, wo diese alte Kaufmannslade immer war, an einer bestimmten Stelle, jawohl, sagt er, da gibt es eine Gruppe von Leuten und die beten dort an, die haben ihre Andacht in diesem, in einem kleinen Gebäude. Ja, sagte er, das weiß ich auch, das sind Pfingstler. Sie sagte, das ist richtig. Sie sagte, und als es dann so ganz schlecht mit mir stand, gab es eine feine Dame, die zu mir kam. Und sie sagte, Schwester, wir waren dort in der Gebetsversammlung und da haben wir gehört, dass du sehr krank warst und dass du deinen Jungen weggeschickt hast in ein Seminar, um Prediger zu werden. Und während wir dort im Gebet waren, offenbart uns der Herr, dass wir herkommen sollten, um für dich zu beten. Und ich sagte, gut, das wird schön sein. Und die Dame sagte, hast du etwas dagegen, wenn unsere Prediger kommt, um für dich zu beten? Ich sagte, nun, ganz bestimmt nicht. Würde mich freuen. So, sie brachte und unterbricht den Satz. Und der Arzt sagte, dass es auch schön sein würde. So, der Prediger kam her und er las diesen Abschnitt hier in Markus 16. Und er sagte, das ist, was die Bibel sagt. So, er legte seine Hände auf diese Frau und betete und ging weg. Und sagte, dass sie gesund geworden sei. Oh, Mutter, sagt er, sie sagt, ist das nicht wunderbar, Sohn? Denk doch mal drüber nach. Oh, sagt der Mutter, natürlich, aber das hat doch nichts damit zu tun, dass du gesund geworden bist. Er sagte, vielleicht war das irgendeine Medizin, die der Arzt dir gegeben hat und die zu der Zeit noch nicht gewirkt hatte. Sie sagte, oh, sagt sie, nein, Sohn, der Arzt hatte schon aufgehört, mir 2 Tage Medizin zu geben. Und er sagte, dass nichts mehr zu unternehmen war. Er hat mich einfach in ein Sauerstoffzelt gelegt und sagte, dass nichts mehr zu tun war. Und es wurde fortwährend schlechter mit mir. Aber er sagte der Mutter, das ist aber nicht gewesen. Er sagte, siehst du, das sind ja ungebildete Leute. Und weiter sagte er, sie verstehen es eigentlich gar nicht. Sie lesen bloß die Bibel. Und siehst du das, sagte er. Sie sagte, ja, aber sollten wir nicht die Bibel glauben, mein Sohn? Natürlich, sagte er Mutter, aber wir sollten es glauben, weißt du? Aber in der Schule, da haben sie gesagt, da habe ich gelernt, dass, was wir da gelesen haben, Markus 16, ab Vers 9, dass das nicht mehr inspiriert ist. Oh, sagt sie, Glory zu Gott. Er sagte, Mutter, du benimmst dich auch schon so, wie diese Leute dort. Sie sagte, ja, schon allein die Gedanken. Sie sagte, Schatz, aber ich dachte nur mal nach. Er sagte, was denkst du denn? Sie sagte, nun, wenn Gott mich schon heilen konnte durch das Teil von den Worten, was nicht inspiriert ist, was könnte er dann wohl tun mit dem, was wirklich inspiriert ist? So, wir glauben, dass es inspiriert ist. So, nun, wir werden jetzt diesen Ankläger seine Zeuge vorladen lassen, also der erste Zeuge zum Zeugestand, um Zeugnis abzulegen. Ich sagte gerade vor ein paar Augenblicken, weil ich las das gerade, als ich diesen Abschnitt las, da sagt Herr Schofield, dass einige von den Manuskripten diesen Abschnitt nicht wiedergeben. Und daher kommt wahrscheinlich diese Meinung, diese Geschichte. Aber es ist so. So, Herr Unglaube kommt zu dem Zeugestand und steht jetzt auf, um Zeugnis abzulegen, wieder das Wort Gottes, um dagegen Zeugnis abzulegen. Und nun als er ist also der erste Zeuge, der auftritt. Und nun finden wir heraus, nachdem er vereidigt worden ist, dass seine Klage lautet, dass die Verheißungen von dem Worte Gottes überhaupt nicht wahr sind. Nun, alle diese Zeuge, die der Ankläger vorkommen lässt, behaupten, Gläubige zu sein. Sie alle behaupten, Gläubige zu sein. Und Folgendes führen sie als Beweis an. Wir hätten sonst nie solche Versammlungen besucht, wenn wir keine Gläubige gewesen wären. So, sie sagen, dass sie gläubig sind. Und die Klage, die Herr Unglaube vorbringt gegen das Wort Gottes, er behauptet, dass Markus 16 nicht wahr ist. Kann einfach nicht wahr sein. Denn er sagte, dass er einige Zeit krank gewesen ist, und er bezeugt jetzt, dass er einige Zeit krank war. Und er ging zu einer sogenannten Heiligen Geistversammlung, wo die Menschen die Hände aufgelegt werden, die krank sind. Und sie behaupten dann, dass sie gesund geworden sind. So, er ging auch in diese Gebetslinien und als er das dann tat, also er war einige Zeit sehr krank gewesen und für ihn wurde gebetet durch diesen Heiligen Geist, durch diese sogenannte Heiligen Geist-Menschengruppe, die da jubelte und viel Kraft machte und dann behaupteten, dass sie geheilt worden waren. Und Herr Unglaube ging auch in diese Linie und auf ihn wurde auch die Hände gelegt. Und das ist ungefähr 2 Monate jetzt her, sagt er, und es hat überhaupt kein Anzeichen von Genesung gegeben. So sagt er, dass das Wort Gottes, das Teil, ist nicht wahr. Nun, der Ankläger schickt diesen ersten Zeuge wieder zurück und holt seinen nächsten Zeuge zu dem Zeugestand. Und der nächste Zeuge tritt auf. Es ist Herr Kritik. Er wird auch vereidigt, stellt sich vor den Zeugestand. Nun, er behauptet, dass er ein Gläubiger ist. Und er hat in der Stadt gehört, dass sie eine Gemeinde dort haben, die ein Gläubiger oder gottesfürchtige Prediger hat, Pastor hat. Ein sogenannter gottesfürchtiger Mann, wie die Versammlung es heißt. Und dieser Mann glaubte die Schrift, so sagt er. Und er betet für die Kranke und salbt sie mit Öl. Und er liest dazu dieses Kapitel aus der Bibel, aus Jakobus, das 5. Kapitel, 14. Vers. Ist irgendjemand unter euch krank? Lasst sie die Älteste rufen der Gemeinde und lasst sie dann mit Öl gesalbt werden, für sie gebetet werden. Und das Gebet des Glaubens wird der Kranke aufhelfen und Gott wird ihn aufstehen lassen. So, er sagte, dass er dort hineingegangen ist, indem er selbst ein kranker Mann ist, nachdem er überall weggeschickt worden ist, weil er einfach diese bestimmte Fieber, die er hat, nicht loswerden kann, Malta-Fieber, eine bestimmte Fieber. Und der Arzt hatte auch zu ihm gesagt, dass er das nie los wird. Und da gibt es keine Möglichkeit für ihn. So, er nahm Gott bei seinem Wort. Und er fand auch diese sogenannte gottesfürchtige Prediger. Und die ganze Versammlung hatte alle Arten von Zeugnissen, dass sie geheilt worden waren und so weiter. Und diese gottesfürchtige Prediger betete für ihn, salbte ihn mit Öl in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Und er zweifelt absolut nicht an der Ernst von diesem Mann, noch zweifelt er an der Ernst von der Zuhörerschar. Und dieser Prediger hat diesen Befehl genauso ausgeführt, wie es in der Bibel geschrieben steht, hat ihn gesalbt, hat für ihn gebetet. Und das ist jetzt mehr als 6 Monate her, sagt er, und es hat überhaupt kein Zeichen von Genesung gegeben. So, er legt dieses Zeugnis ab. Und nun dieser zweite Zeuge tritt zurück. Dann bringt der Ankläger sein nächster Zeuge vor. Das ist Herr Ungeduld. Er lässt ihn vor dem Zeugestand und vereidigt ihn, dass er jetzt sein Zeugnis ablegt gegen das Wort Gottes, dass es nicht die Wahrheit ist. Dieser Mann kommt jetzt vor und er behauptet, dass er ein Gläubiger ist. Und so war er dabei, eines Tages in Markus 16 zu lesen, oder lieber gesagt in Kapitel 11, und hatte angefangen in Vers 22, wo Jesus selbst. Er behauptet dazu noch, dass er eine rote Buchstabe-Bibel hat. Das ist eine besondere amerikanische Bibel, worin alle Worte, die Jesus selbst gesprochen hat, in rot gedruckt sind. Also sehr auffällig. So sagt dieser Zeuge, er behauptet, dass er eine rote Buchstabe-Bibel hatte und dass diese rote Buchstabe ganz genau die Worte sind, die Jesus selbst gesprochen hat. Und dass in dieser rote Buchstabe-Bibel, in Markus, im 1. Kapitel, dass Jesus da spricht und folgende Behauptung aufstellt, habt Glaube an Gott, denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr sagt zu diesem Berge, seien es Meer geworfen, und ihr zweifelt nicht, aber glaubt das, was ihr gesagt habt, dann wird es geschehen, und ihr könnt dann haben, was ihr gesagt habt. So, er sagte, ich bin Krüppel, und schon viele Jahre, seitdem ich ein Junge war, und ich habe lahme Füße, und ich muss mit Krücke gehen, so er nahm dieses als das unfehlbare Wort Gottes an, und er sagte von seinem Herzen, von ganzem Herzen, dass er das jetzt in Anspruch nimmt, und jetzt bezeugt, er sagte, ich werde gehen. und nimmt dieses Wort von Jesus Christus an, und er sagte, dass er gehen würde, weil Jesus das so gesagt hat. Und wenn du sagst zu diesem Berge, bewege dich, und wenn du das annimmst und du betest und du glaubst, dass du empfängst, worum du gebetet hast, dann wirst du es haben. Und er hat darum gefragt, er hat darum gebetet und sagte, dass er es haben würde. Aber das ist jetzt 5 Jahre her. Und er hat noch immer seine lahmen Füßen und es ist überhaupt nicht besser geworden. Und nun kommt der Ankläger vor. Nachdem seine Zeuge die 3 verschiedenen Zitate der Schrift gebracht hatten, was vor einem jüdischen Gerichtshof als Zeuge gilt, und also hat diese 3 Zeugnisse da von der Schrift ablegen lassen, die geschrieben stehen in Gottes Bibel, angeblich gesprochen durch Jesus Christus, der selbst gesagt hat, der Sohn Gottes ist, Gott Fleisch gemacht, wohnt in einem Menschen unfehlbar. Und der Ankläger kommt jetzt vor, um diese Sache vor euch Leute jetzt festzunageln. Nun, ihr bedenkt, dass ihr die Geschworene seid und den Richter. So, der Ankläger möchte euch jetzt wissen lassen, dass er jetzt die Sache festlegt. Diese Menschen haben behauptet, dass sie Gläubige sind, genauso wie der Rest von denen das behauptet. So, er behauptet auch, der Ankläger möchte euch wissen lassen, dass Gott einfach kein Recht dazu hat, nicht gerechtfertigt ist, solche unbesonnene, leichtsinnige Verheißungen in seinem Wort niederzulegen, wenn er nicht dazu steht. Denn er gibt diese an seine gläubigen Kinder, dass sie sie in Anspruch nehmen. Und indem sie sie in Anspruch genommen haben, sind sie zu Schanden geworden und sind sie blamiert worden, indem sie die Worte in Anspruch genommen haben, die einfach nicht die Wahrheit sind. So, der Ankläger fährt fort und sagt, also er hat versagt, diese Weissagungen, diese Verheißungen, lieber gesagt, von diesen 3 Zeugen zu erfüllen, die ganz genau in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ausgeführt worden sind. Und der Ankläger möchte euch wissen lassen, dass Gott versagt hat in alle diese 3 Fälle, sein eingehaltenes Wort zu manifestieren. Das Wort, was diese Gläubige in Anspruch genommen hatten. Also er legt jetzt richtig die Sache fest. Dann wieder möchte der Ankläger das Thema wechseln und eure Aufmerksamkeit zu etwas anderes hinlenken. Er, der Gott ist, verhieß, dass alle Dinge möglich sind für die, die da glauben. Und er verhieß das. Und der Ankläger möchte euch das wissen lassen. Und diese sogenannte Gläubige, die habe versucht, sein Wort zu halten, und er hat es unterlassen, sich zu diesem Wort zu stellen. Deshalb wird er verklagt, dass er die Verheißung gebrochen hat. Dann wieder möchte der Ankläger eure Aufmerksamkeit zu einem anderen Wort Gottes hinlenken. Er behauptet, lebendig zu sein nach seinem Tode. Jesus behauptet, lebendig zu sein nach seinem Tode. Und der Ankläger möchte euch wissen lassen, dass er noch kein Mensch gesehen hat mit Nägelabdrücken in seine Hände und Narbe über seinem Körper von den Geißeln und Abdrücke von Nägeln in seine Füße. Noch hat er irgendein Dornenkron gesehen auf dem Kopf von irgendjemand. Und doch behauptet er, lebendig zu sein nach seinem Tode. Auch behauptet er in Hebräer 13, Vers 8, dass er lebt. Und das ist nicht so. Er behauptet auch im Kapitel 17 von Lukas, im 30. Vers, dass in diesen Tagen, wo wir jetzt leben, dass er da sich selbst offenbaren würde, wie er es damals getan hat. So würde er wieder sein. Er behauptet auch, der Ankläger, also gibt euch jetzt die Sache richtig und frei besetzt, legt er jetzt die Hauptanklage vor, dass in Offenbarungen 10 der 7. Engel, wenn er anfängt zu posaune, das ist der Engel von dem laodizianischen Gemeinde, der einfach die Gemeinde zurückrufen sollte zu dem Glauben von den Vätern, dass wenn dieser Engel tönt, dass alle Geheimnisse Gottes geoffenbart sein sollten in jenem Tage. Und er behauptet auch, dass in Malachi 4, dass die heiligen Propheten geweissagt haben, dass ein Prophet aufstehen würde an jenem Tage, um diese Ansprüche wahrzumachen. Und es gibt doch solch einer gar nicht. Er behauptet auch, dass Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird niemals vergehen. Nun, der Ankläger hat seinen Fall jetzt hier. Und er hat diesen Fall richtig dargestellt, festgenagelt, und nun gibt er diesen Fall an euch, die Versammlung, ihr, die ihr sowohl Geschworene als Richter seid. Nun, wir haben seine Seite gehört, wir haben die Zeuge gehört, wir haben gehört, was sie dazu gesagt haben, wir haben auch gehört, was der Ankläger selbst noch dazu gesagt hat, das Wort, und wie es alles klargestellt hat, von beider Seite, und nämlich an alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, ist einfach nicht dran. Er kann nicht sehen, dass sie die Wahrheit sind. Und so, er versucht jetzt, eine Anklage gegen Gott zu fundieren und gegen dieses, dass er solche leichtsinnige Verheißungen, unbesonnene Verheißungen gegeben hat, weil die Verheißungen, die Gott gegeben hat, sind absolut unsolide, leichtsinnig. Also die Verheißung, die er gemacht hat für diesen Tag, ist absolut unzuverlässig. Und er hält sie nicht. Nun, wir haben seine Seite gehört, so lasst uns jetzt bitte, dass diese Ankläger zurückkommen. Aber wie wirst du dieses wegradieren können? Der Heilige Geist sollte es doch wissen, denn er ist das Leben, das im Worte ist. Und er ist derjenige, der das Wort lebendig macht. Genauso wie dein Geist dein Leib lebendig macht und der Körper lebendig gemacht wird durch den Geist. Ohne Geist hat der Leib überhaupt keine Wirkungen. Also ist der Leib tot. Und das Wort ist auch tot ohne Geist. Es bringt, also man braucht also einen Geist, um das Wort lebendig zu machen, um es zum Leben zu wecken. Und er ist der Lebendigmacher von den Worten. Und er ist der Verteidiger von dem Angeklagten. Amen. Also wie kann man das überhaupt aus dieser Sache ausklammern? Ich möchte also, dass dieser Gerichtshof dieses sehr gut versteht, dass er derjenige ist, der lebendig macht. Er sollte es also wissen. Er macht das Wort lebendig. Dann wieder möchte er die Aufmerksamkeit von diesem Gerichtshof lenken zu dem Worte der Verheißung, worum es sich hier handelt. Er hat niemals irgendeine Zeit festgelegt für sie, wohin sie gesund werden sollte. Er sagte, das Gebet des Glaubens wird die Kranke gesund machen und Gott wird sie aufwecken. Aber er hat nicht gesagt, im gleichen Augenblick wird das geschehen. Sie werden die Hände legen auf die Kranke und sie werden gesund werden oder es wird besser mit ihnen werden. Und er hat aber nie gesprochen von einem Tag, Monat oder Jahr. Er hat nur gesagt, sie werden. Der Verteidiger möchte euch dieses wissen lassen. Dass er auch so nichts gesagt hat darüber, dass er ein Wunder getan werden sollte. Er sagte nur, es wird besser mit ihnen werden und es wird gesund werden. Man soll das Wort richtig auslegen. Sie werden gesund werden. Aber er hat niemals irgendeine Zeit dabei festgelegt. Und das dann nur noch, wenn sie Gläubige sind. Wenn sie Gläubige sind, dann werden sie gesund werden. Sie werden die Hände legen auf den Kranken und sie werden gesund werden. Ob es nun eine Woche, Monat, Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre oder 50 Jahre ist. Sie werden gesund werden. So hat er es gesagt. Das ist es. Wenn sie nur festhalten könnten an ihrem Glauben. Nun, das ist der Verteidiger. Aber noch eine andere Sache. Der Verteidiger möchte die Aufmerksamkeit von diesem Gerichtshof heute Nachmittag auch dahin lenken, dass das Wort ein Same ist. Und der Same muss in fruchtbarer Boden fallen, um lebendig zu werden. Der Same wird nicht wachsen auf einem Felsen. Der Same braucht Fruchtbarkeit. Und das Wort muss im Glauben fallen. Das ist die Fruchtbarkeit, die das Wort geschehen lässt. Nun, der Verteidiger zu dieser Zeit unterbricht den Satz, oh, wir könnten noch eine ganze Menge mehr Dinge nennen, noch mehr Dinge könnte gesagt werden, aber wir möchten euch nicht allzu lange halten, wir haben noch eine große Gebetslinie, aber ich möchte, dass ihr Gerichtshof jetzt zuhört.
Der Verteidiger wird jetzt seine Zeuge beirufen. Denn ihre Verteidiger hat auch ein Recht, Zeuge vorzuladen, weil der Ankläger hat auch Zeuge vorgeladen. Jetzt wird der Verteidiger ein Zeuge vorladen. Und der Verteidiger möchte heute Nachmittag diesen Gerichtshof den Propheten Noah vorstellen. Komm mit vor, Noah, und stell dich in den Zeugen vor. Nun, ich habe gehört, dass du auch ein Zeugnis hast in Bezug auf den Worte Gottes, das dir gegeben wurde. Jawohl, sagt er.
Der Zeuge möchte heute zu diesem Gericht sagen, dass er ein ganz einfacher, gewöhnlicher Mensch war und Gott glaubte. Er lebte in einem wissenschaftlichen Zeitalter, wo sie glaubten, dass es noch nie Tage gegeben hat von Wunder. Und dass es noch nie Regen gegeben hat auf Erde. Aber eines Tages begegnete er Gott. Und Gott sagte ihm, eine Arche fertig zu machen, um Menschen zu retten. Und alle, die in diese Arche hineinkommen würden, würden gerettet werden. Und der Zeuge möchte sagen, dass er ganz aufrichtig, von ganzem Herzen das geglaubt hat. Und dass er es auch noch gepredigt hat. Und er hat es nicht nur gepredigt, aber hat auch noch Werken von seinem Glauben Zeugnis ablegen lassen, indem er anfing, diese Arche zu bauen. Und der Zeuge möchte jetzt mit dem Finger zeigen auf Herr Unglaube, auf Herr Kritik und auf Herr Ungeduld. Denn sie haben mich Tag und Nacht gequält. Wann wird es anfangen zu regnen? Ach, das hast du vor einem Jahr auch schon gesagt, aber es gibt doch da oben keinen Regen. Wir sind zu den Wissenschaftlern gegangen und sie haben bewiesen, dass es dort oben keinen Regen gibt. Und sie behaupteten, dass ich meinen Verstand verloren hatte. Und sie verspottete mich und sagte mir, dass ich ganz und gar töricht bin, dumm bin, leichtgläubig, um solche eine unsolide, unbesonnene Verheißung wie die zu glauben, wieder wissenschaftliche Forschung. Und er sagte, ich habe aber auf dem Plan weitergearbeitet, weil ich hielt fest dran, weil ich wusste, dass es Gottes Wort war und kann nicht fehlgehen. Und ich baute die Arche. Und nachdem die Arche vollendet war, dann rannten oder liefen diese Spötter tagtäglich um diesen Arche herum. während ich in der Tür stand und zu ihnen predigte. Und sie sagte aber trotzdem, jetzt ist es 120 Jahre her, und nun wo ist dein Regen? So, du siehst doch, deine ganze Arbeit ist umsonst, sagte sie. Unsere Wissenschaftler haben recht, das gibt so etwas gar nicht. Und du bist ganz und gar ein törichter Mensch, dass du solch eine unbesonnene Verheißung wie die geglaubt hast. Und dann kam der Tag, dass ich gerade hinausgehen wollte an einem Morgen aus meiner Arche raus, ganz plötzlich ohne eine Hand an diese Tür, schloss die Tür vor mir, und ich war versiegelt an der Innenseite. Und nun, was geschah? Ich kletterte dann die Leiter hoch, die ich auch hineingebaut hatte, bis oben hin, zog das Fenster auf, und da konnte ich sie noch hören an der Außenseite. Herr Unglaube saß dort und Herr Kritik und Herr Ungeduld und sagte, nun, was ist jetzt geschehen?
Er hat sich dort ein... Ich dachte, dass das Kind nie regnet. Den Tag, dass ich hineinging, das war der 17.
Mai. Da schloss die Tür vor mir. Ich rief meine Leute zusammen und ich sagte, macht euch bereit, denn in den nächsten paar Minuten wird es anfangen zu regnen. Und den ganzen Tag haben Herr Unglaube, Kritik und Ungeduld um diese Arche immer wieder herumgelaufen, mich kritisiert, alles mögliche Üble von mir geredet. Aber ich sagte meiner Versammlung, seid nur ruhig, Gott hat diese Verheißung gegeben. Am zweiten Tag ging die Sonne strahlend auf, kein Regen, kein Donner, keine Blitze. Am dritten Tag das gleiche, am vierten, fünften, sechsten. Aber morgens, am 24. Mai, 120 Jahre danach, da gab es einen Regenguss vom Himmel. Und alle, die durch Herr Kritik, Unglaube und Ungeduld gesaugt worden waren, also unter ihrem Einfluss standen, die kamen draußen um. Der Verteidiger sagte, treten Sie zurück, Noah. Ich möchte noch einen anderen Zeuge in dem Zeugenstand rufen. Stellen Sie sich hier, Herr Abraham. Ich möchte, dass auch Sie Ihr Zeugnis geben. Nun, Abraham trat vor und sagte, ja, ich arbeite an meinem Bauernhof außerhalb von Ur, das Land der Chaldäen, und ich hatte meine Halbschwester geheiratet und sie hieß Sarai und ich hieß Abraham. Und da begegnete ich Gott, und Gott sagte mir, dass ich ein Kind haben würde durch Sarah. Nun, zu der Zeit war Sarah 65 Jahre alt und ich war 75 Jahre alt. Und Gott sagte mir, dass ich ein Kind haben würde von Sarah und dass durch dieses Kind die ganze Welt gesegnet sein würde. Und dass ich ein Vater der Nationen sein würde. Nun, ganz schnell bin ich umgekehrt, weil ich hatte Freude in meinem Herzen. Ich habe Kinder immer gern gehabt, so ich dachte eigentlich, dass ich niemals einen haben würde. Aber als Gott sagte, dass ich einen haben würde, da habe ich ihn geglaubt. Ich ging zum Arzt, um alle Vorbereitungen zu treffen, aber er hat mich aus seinem Büro hinausgeworfen. Herr Unglaube saß ja dort. Dann ging ich in die Straße, aber da wollte die Behörde mich verhaften, weil es mit meinem Verstand nicht in Ordnung war. Und während die Jahre vorübergingen, hat Herr Ungeduld mich Tag und Nacht gequält. Im ersten Monat sagte ich zu meiner Frau Sarah, siehst du, sie war ja schon über ihre Wechseljahre hinaus, es hatte aufgehört, ihr zu ergehen, wie es Frauen ergeht. So ich sagte zu Sarah, Schatz, wir haben doch alle Kleidchen fertig und die Schuhchen und die Sicherheitsnadel. Wir haben doch alles bereit. Jawohl, alles ist bereit. Denn jetzt wird's passieren. Pass nur auf. Und nach 28 Tagen sagte ich, nun Schatz, wie fühlst du dich? Hat sich nichts geändert, Abraham. Gut, sagte er. Ich sagte, preis sei Gott, Sarah, zweifle nicht dran. Gott hat es so gesagt und wir werden ihn sowieso haben. Und das wiederholte sich durch die Jahre. Und Jahr nach Jahr ging vorüber. Herr Kritik, Herr Unglaube, sie alle haben mich verspottet. Aber 25 Jahre später wurde dieses Kind geboren, als ich 100 Jahre alt war. Gott hat mir auch nicht gesagt, dass das Kind am nächsten Tag geboren werden sollte. Er sagte, ich würde es haben. Und ich kümmere mich auch gar nicht darum, wie lange das nötig hat oder das braucht. Gott hat es verheißen. Ich habe 25 Jahre gewartet. Sie dachte, dass ich so alt sein würde, dass ich sterben würde. Aber ich sagte, ich kann gar nicht sterben, denn die Verheißung gehört mir. Gott hat es so gesagt. Und wie sind Herr Spott, Herr Unglaube, Herr Kritik und Ungeduld fortwährend zu mir gekommen. Und auch noch andere Männer haben sie gesagt und sagten, Abraham, wie viele Kinder hast du jetzt, Vater der Nation? Wie viele hast du denn? Aber ich habe festgehalten, ich habe nie gewankt an diesem Worte Gottes in Unglaube. Ich wusste, dass Gott imstande war, jedes Wort, was er verheißen hat, zu halten. Ich habe auch mein eigenes Leib nicht betrachtet, noch habe ich betrachtet, dass der Schoß von Sarah tot war, aber ich glaubte an Gott. Sie sagte, nun, ich dachte, du hast doch vor 25 Jahren gesagt, dass du ein Baby haben wirst. Das habe ich gesagt vor 25 Jahren. Aber Herr Ungeduld dort sagte, nun, 25 Jahre sind jetzt verstrichen und schau dir jetzt an. Dein Bart reicht bis deine Knie fast. Schau doch, du bist doch ein alter Mann. Aber ich habe ihn wissen lassen, dass Gott mir nicht gesagt hat, wann ich dieses Kind haben würde. Er sagte nur, du wirst das Kind durch Sarah haben. Und damit war die Sache festgelegt. Und ich bin dabei geblieben. Nun, das Wort hat niemals wann gesagt. Sagte nur, dass es geschehen würde. Lasst uns schnell noch ein Zeuge vorladen. Wir haben nicht allzu viel Zeit mehr. Wir könnten Hunderte vorladen. Aber lasst uns noch ein anderes Zeuge vorladen. Moses. Und auch er soll Zeugnis ablegen. Gut, sagte er. Ich war ausgebildet worden in aller Weisheit von den Ägyptern. Ich war ein Professor von allen, die weniger wussten als ich. Aber eines Tages, da ganz tief in der Wüste, nachdem ich 80 Jahre alt geworden war, begegnete ich Gott. Und war in der Form von einem Zeichen. Und er war ein brennendes Feuer in einem Busch. Und er sagte mir, dass er das Seufzen von seinem Volk gehört hatte. Und dass er gedacht hat an seine Verheißung, um sie zu befreien. Und er sagte, ich sende dich. Und ich sagte, wer will ich denn? Ich kann nicht gut reden und ich bin kein Theologe. Ich kann nicht gehen. Er sagte, dir werden zwei Zeichen gegeben. Einer von denen wird in deiner Hand sein und das andere Zeichen, das wird durch deinen Stab sein. Und wenn sie nicht hören werden auf die Stimmen von diesen Zeichen, dann gieße Wasser auf die Erde und es wird Blut werden und das wird es tun. Als ich dann mein Zeichen, was Gott mir gegeben hat, dem Pharao brachte, Prediger Pharao, versuchte er meine Gabe irgendwie als etwas ganz Unzuverlässliches hinzustellen. Er sagte, also der allerbilligste Zauberer oder Wahrsager von Ägypten kann schon sowas. Also der allerbilligste Zauberer kann solche Tricks tun. Und er holte da zwei Männer her, der eine hieß Jambres, der andere Jannes. Und wirklich, sie haben alles nachgeahmt, was ich auch getan habe. Aber das hat mich nicht aufgehalten, weil die Stimme, die mich gesandt hatte, war eine schriftgemäße Stimme. Und ich bin dabei geblieben, es war das Wort Gottes. Es war ein schriftgemäßes Zeichen und eine schriftgemäße Stimme. Denn ich habe meine Verheißung gedacht und die Zeit ist erfüllt, die Zeit ist nahe. Sie hatte in Israel hunderte Jahre kein Prophet mehr gehabt. 440 Jahre. Hatte sie keinen Propheten mehr in Israel gehabt. Aber er sagte, ich sende dich, um ein Propheten zu sein. Und er ging. Und dann sagte er mir noch als Zeichen, dass ich zurückkommen würde zu diesem Berge und die Kinder dann hierher bringen würde. Nun, es hat eine lange Zeit gedauert, aber ich habe das getan. Und ich bin treu geblieben an Worten. Und als Jambres und diese andere fleischliche Nachahmer, die versuchten, das alles zu verspotten, und doch ich wusste, dass ohne Rücksicht die verspottet geben würde, unterbricht den Satz. Wisst ihr, dass ich das in diesen letzten Tagen wiederholen würde? Jesus hat es so gesagt. Die Bibel sagt das, wenn die Jannes und Jambres Moses widerstanden, so werden diese Männer das tun in den letzten Tagen. Nachahmer, die versuchen, ähnlich zu handeln. Und das kopieren. Aber er sagte, ich habe mich ganz ruhig verhalten, weil ich wusste, dass die Stimme eine schriftgemäße Stimme war. Doch gab es zwei von denen und nur einer von ihnen. Aber er ging hin und er hat es getan. Er hat sich bewiesen, als wahr zu sein, denn er kam direkt zurück zu diesem Berge, wovon Gott ihm gesagt hatte. Dreht es nicht mal. Lass uns ganz schnell noch ein Zeugnis vorladen, nämlich Jürgen.
unserer Sachen, als wir näher zu den Lande kamen, also wir waren schon zu Kades Barnea gekommen, und Jesus, der Knecht Gottes, ging und nahm sie alle, also einer aus jedem Stamm, also einer aus jeder Nation, und er sagte, lasst uns hingehen, um das Land zu
bespionieren, auszukundschaften.
Und wir gingen dorthin.
Bleiben uns, also wir brachten den Beweis zurück, dass das Land gut war.
Und sie hatten den Beweis davon. Sie waren echte
Pfingstler.
Und sie kamen zurück mit dem Beweis, dass das Land gut war. Aber, als es darin kam, das Ganze Land einzunehmen, dann sagt sie, nein, das können wir nicht, das können wir nicht, wir sind für
nicht zu ihm stand.
Und die Menschen waren wieder ganz aufgewühlt, wussten nicht mehr, was sie tun sollten, zu welcher Organisation sie gehen sollten, dann habe ich sie beruhigt, dass sie sagen, also denkt ihr das, wenn sie verheißen, Gott, Gott hat es gesagt, ich werde euch dieses Land geben. Und das Gott verheißen, wird es tun. Und da habe ich die Menschen beruhigt. Dann am nächsten Tag sagt sie, ja, wir werden jetzt hinziehen. Am nächsten Tag, wir werden jetzt hinziehen. Nein, es war 40 Jahre später. Aber das Land einziehen. Fünf Monate einziehen. Die Freie zu den Zeugen, wie die Freie möchte sie ein Zeugnis ablegen für den Beteiligten, und sie sollen ein Entlastungszeugnis geben für den Angeklagten, das nicht. Ich war nicht fähig, war nicht fähig zu verstehen. Was ich sagte, bin ich nicht gestanden, was ich sagte, aber Gott ließ alles, was ich sagte, gestehen. Jeder Mann fängt es an zu glauben, die ganze Gemeinde, sie fängt es an zu glauben. Und eines Tages geschah das wirklich. Der Herr Gott sagte zu mir, ich werde es zum Zeit, doch ich möchte, dass sie das tun. Aber ich werde ihnen ein Hüppelzeichen geben. Und das wird sein für ein Hüppelzeithaus. Welche diese Hüppel-Einkaufsmärkte habe und Hüppel jetzt verzeuge. Und Hüppel alles ist gut. Und ich werde ihnen ein Hüppelzeichen geben. Ein Hüppelzeichen, wie das heißt. Und ich war ein befähigter Prophet und jede kleine Jungfrau besorgte mir die Kinderkleidchen und machte alles bereit, denn sie würde die sein, die das Baby bekommen würde. Jawohl, meine Herren, denn sie wäre die, die von Jehova gerufen ist.
Allerhand Sachen waren da los. Jawohl, meine Herren. Nun, wir erwarten, dass meine Tochter empfangen wird und diese dachte, dass es seine wäre und jedes Mädchen schaute danach aus. Jahre aber vergingen. Einige von denen krachten sich auf den Kopf und sagten, dieser alte falsche Prophet. Aber es war 800 Jahre später. Er hat ja nicht gesagt, wann sie empfangen würden. Er sagte, dass sie empfangen würden. Und 800 Jahre später hat eine Jungfrau empfangen. Und nun, als letzte Zeugen. Könnt ihr es mir vergeben, dass ich diese letzte Zeuge sein? Das ist also nicht wie damals in der Bibel, das ist jetzt. Lass mich die nächste Zeuge sein. Nur einige Augenblicke, bevor wir mit der Gebetslinie anfangen. Und hört jetzt genau zu. Ich möchte auch ein Zeugnis für ihn ablegen. Und ich möchte auch zu diesem Zeugnisstand gerufen werden und meine Hand heben, um die Wahrheit zu sagen und nichts anderes als die Wahrheit. Und ich möchte sagen, ja, wie bin ich je ein Christ geworden? Mein Vater, meine Mutter, Großvater, Großmutter an beiden Seiten, alle waren Sünder. Und meine Natur war die von einem Zauberweizen. Und dann, wenn ich richtige Weizenkorn, unterbrochen ist, aber an einem Morgen in einer kleinen Hütte dort in Kentucky, so sagte mir meine Mutter und auch die Amme, am 6. April, morgens um 5 Uhr 1909, als der Herr Gott mich in diese Erde brachte,
da gab es ein Licht, was in einem kleinen Fenster stand. Als sie das Fenster aufmachte und meine Mutter dort lag auf dem Strohbett, um mal zu sehen, wie das Kind aussah, das sie bekommen hatte, da kam ein Licht rein zu wirbeln. Und die Menschen der Erde wussten nicht, was davon denken sollte. Und ich war auch zu klein, um dies zu wissen. Und als Kind von ungefähr 8 Jahre alt, oder 7 oder 8 Jahre alt, da trug ich Wasser, musste Wasser schleppen für diese verbotene Schnapsbrennerei von meinem Vater. Und es war an einem warmen Septembernachmittag, dass meine Freunde waren sicher gegangen an den Teich. Und ich konnte nicht, weil ich musste dieses Wasser herbeischleppen. Und da hörte ich etwas wie ein Wirbelwind in den Baum, in halber Höhe. Es war überall still, es war September in die Jahre, alles war richtig still, so und ruhig. Und dieser Wirbelwind in den Busch, und da kam eine Stimme dort raus und sagte, rauche nicht, trinke nicht und beschmutze dein Leib nicht, dass ich mit Frauen umgehe. Oder irgendetwas wie das, denn es gibt eine Arbeit für dich zu tun, wenn du älter wirst. Aber meine Mutter rief sie an, dass ich dachte, dass ich so nervös war. Eine Woche später sah die Municipalbrücke in Jeffersonville in einem Trans, so nannte ich das. Ich sah diese Municipalbrücke über den Ohio-Fluss und auch, dass 16 Menschen ihr Leben dabei verlieren würden. 22 Jahre später von dem Tag an, liegt diese Municipalbrücke an der Stelle und 16 Männer haben ihr Leben dabei verloren.
An einem Abend in Green Mill, ich wusste nicht, was das alles bedeutete, später bin ich ja Prediger geworden, um dem Herrn zu dienen, aber in Green Mill an einem Abend, meine Prediger hatte mir gerade gesagt, ich hatte ihnen das alles schon gesagt, dass ich imstande war, Dinge zu sehen und sie sagte mir, dass vom Teufel war. Nun, und ich war Christ und ich wollte nichts mit dem Teufel zu tun haben, überhaupt nichts. So, ich ging dorthin und sagte, Herr, also ich kann so nicht durch das Leben gehen. Ich saß dort an einer kleinen Stelle weit weg bei einer Fischgelegenheit und betete. Und an einem Abend dort, genauso wie der Herr damals zu mir sprach bei dem Baum und wie er das zu Moses getan hat, dann hier am Green Mill, da kam ein Mann herein und sagte mir, dass ich nicht versuchen sollte, dieses loszuwerden, aber dass es eine Gabe wäre von Gott, die zu den Menschen der Welt gebracht werden sollte, und ließ mich dann auch anhand von der Schriftstelle das alles wissen, dass diese Dinge erfüllt werden müssen, in Übereinstimmung mit der Bibel, und dass die Zeit jetzt nahe ist, vorsteht. Ich ging dann zurück und sagte meinen Prediger, ich ging zu ihm hin und sagte ihm, Billy, was hast du eigentlich gegessen? Hast du geträumt? Oder war das ein Albtraum? Aber für mich ist es Malachi 4. Er sagte, wie wirst du das überhaupt schaffen? Oh, es war Lukas 17, Vers 30. Und es war auch Offenbarung 10. Es war auch alle diese Schriftsteller, die verheißen worden sind für diese letzten Tage. Damals konnte ich das alles noch nicht so sehen. Die Menschen haben sich gefragt, wann wird dieses geschehen? Aber ich habe einfach festgehalten. Eines Tages am Fluss, da tauften sich 500 Menschen am Fluss. Als ganz plötzlich dieses gleiche Licht, das damals kam, als ich ein kleiner Junge war. Nun, ich hatte den Menschen gesagt, dass ich das gesehen hatte. Sie sagte, dass ich das träumte oder dass es irgendwie eine Fantasie, eine geistige Vorstellung von mir war. Aber vor mehr als 5000 Menschen nachmittags um 2 Uhr 1933 aus den Himmeln kam diese Wolke herab und sprach diese Worte, so wie Johannes der Täufer gesandt wurde, beauftragt wurde, um das erste Kommen Christi vorzulaufen, so wird dein Dienst das zweite Kommen Christi vorlaufen. Wo tausende und nochmals tausende Leute das hörten und die Zeitungen es auch brachten. Ich möchte sagen und ich möchte die Aufmerksamkeit von dieser blinden Ankläger dahin lenke, also der rumschaut nach irgendeinem Menschen, der Dornabdrücke hat und Nägelabdrücke und alles Mögliche, dass das gar nicht geschrieben steht. Solch eine Verheißung gibt es gar nicht. Wir lesen hier in Lukas 17. Kapitel im 30. Vers, dass Jesus sagt, so wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein, wenn der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Also, wenn er offenbart wird. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit nur für einige Augenblicke noch dahin lenken. Also, wenn ihr es nur mit mir noch ein paar Augenblicke länger aushalten könnt, sei richtig ernst dabei, nur noch einige Augenblicke. Beachte, Jesus trug drei Namen. Sohn des Menschen, Sohn Davids, Sohn Gottes. Er hatte drei Namen. Alle die gleiche Person, aber mit drei Namen. Genauso wie Vater, Sohn, Heiligen Geist, alle der gleiche Gott und drei Attributen. Genau wie bei mir. Meine Frau nennt mich Ehemann. Meine Kinder haben nichts mit mir zu tun, mit diesem Namen Ehemann. Ich bin Ihr Papa. Mein Enkel sitzt dort und hat nichts zu tun mit mir in dem Namen Papa. Hat nichts zu tun bei mir mit dem Namen Ehemann. Er ist mein Enkel und doch, es ist alles die gleiche Person. Und nun wir beachten, dass wenn Jesus kommt und versucht sich zu offenbaren als Sohn des Menschen, dass euch das jetzt nicht entgeht, als er sich selbst offenbarte und auch sich selbst fortwährend nannte, Sohn des Menschen, da war Israel blind. Sie wusste nicht, was Sohn des Menschen bedeutete. Aber sie sagten Sohn Davids, als der blinde Matthäus daherrannte und ihn erkannte. David bedeutet König. Und bedenke, Sohn des Menschen, Sohn Davids, Sohn Gottes, das war der Herr. Und diese Jude bekam, worum er gebeten hatte. Weil er kam zu ihm im Namen von dem Sohne Davids, der König. Er war kein Heiland, aber er war König. Aber als die griechische Frau, diese syrophönizische Frau, zu ihm kam im Namen von dem Sohne Davids, dann hat er noch nicht mal sein Haupt gehoben. Sie hatte kein Recht an ihm im Namen von dem Sohne Davids. Er war nicht der Sohn Davids von dieser syrophönizischen Frau. Aber als sie sagte, Herr, da wandte er sich um. Er war der Herr, siehst du? Herr, er war Herr. Für sie war er kein Sohn Davids. Nun, warum wurde er als Sohn des Menschen nicht erkannt? Ja, der Sohn des Menschen war eine geistliche Offenbarung, ein Prophet. Sohn des Menschen bedeutet Prophet. Nun, wenn ihr euer Bibel mal aufschlagen wollt, im 2. Kapitel, im 1. Vers, da werdet ihr herausfinden, dass Hesekiel war der Prophet, das Wort Gottes für jenen Tag. Und Jehova selbst nannte ihn Sohn des Menschen. Jehova nannte ihn ein Menschen, der Sohn des Menschen. Genauso wie Jesus sich selbst als Sohn des Menschen offenbarte. Was war es? Das verheißene Wort jener Stunde wurde manifestiert. Der gleiche Gott, der Gott von Hesekiels Zeit und der Gott von Jesus Zeit, Sohn des Menschen. Er war nicht zu der Zeit und unterbricht seinen Satz. Er war der Sohn des Menschen, weil er war gekommen, um sich selbst an Israel als ein Prophet zu offenbaren. Und sie habe es verworfen. Und das war die Weissagung, nämlich, dass sie ihn aufnehmen sollte im Namen von dem Sohn des Menschen, ein Prophet. Weil es war in Übereinstimmung mit den Worten, nämlich mit 5. Mose 18, Vers 15. Der Herr, euer Gott, wird ein Prophet aufstehen lassen, wie ich bin. Und dann, als er kam, wies er sich selbst in seinem Dienst aus als ein Menschen, nicht ein Sohn Gottes, aber als ein Sohn des Menschen. Gott ist Geist, und er offenbarte sich selbst als Sohn des Menschen, was er auch behauptete zu sein. Aber sie waren blind und konnte es nicht sehen. Aber nun, an den Heiden offenbart er sich selbst als Sohn Gottes. Das ist der Heilige Geist. Nun, Jesus aber sagte, so wie es war in den Tagen von Sodom, oh, ich möchte, dass dieser blinde Ankläger dieses jetzt einsieht. Er ist ein blinder Ausleger des Wortes, immer. Und er bringt seine Organisationsidee hinein und weiß genauso viel davon wie gar nichts. Er tut dieses, um zu betrügen, weil er ist ein Betrüger von Anfang an. Jesus sagte, so wie es war in den Tagen von Sodom, wenn der Sohn des Menschen geoffenbart wird, und in den Tagen von Sodom war der Sohn, das war Gott, geoffenbart im menschlichen Fleisch. Und was zu jener Zeit, was einmal Melchisedek genannt wurde, der Vater. Melchisedek zu der Zeit hatte keinen Vater und keine Mutter, kein Anfang der Tage, noch Ende des Lebens. Und wer auch war, er bleibt der gleiche. Jesus hat Vater und Mutter, aber dieser Mann hat noch Vater, noch Mutter. Und er erschien dem Abraham in der Form von einem Sohn des Menschen, Elohim, Jehova. Die Gemeinde hat jetzt, frei übersetzt, aber doch wohl richtig, ihr Dienst getan. Das heißt hier, dass die Gemeinde einen bestimmten Zeitabschnitt hat, die gedient ist oder die gewirkt hat. Nochmals dieser Satz, die Gemeinde hat jetzt ihr Dienst getan durch das Gemeindezeitalter in der Taufe des Heiligen Geistes. Aber Jesus sagte hier, um Malachi 4 und den Rest von dieser Schriftstelle zur Wirklichkeit für euch zu machen, siehst du, dass in diesen letzten Tagen, gerade vor dem Kommen, dass die Welt in einem Zustand da liegen würde, wie in Sodom. Und der Sohn des Menschen wird sich selbst als Sohn des Menschen offenbaren, wie er steht in den Tagen von Sodom. Blinde Ankläger, kannst du das nicht sehen? Seine Worte sind wahr. Keine Nägelmale und Abdrücke von Dornen. Es ist der Sohn Gottes personifiziert in seiner Gemeinde, als Sohn des Menschen. Und es muss erfüllen, Malachi 4 und der Rest von den Schriftstellen. Und so möchte ich dieses Gerichtshof dazu lenken, das richtig gut anzusehen. Sohn des Menschen, wie Gott der Vater, Gott Sohn, Gott der Heiligen Geist. Es ist der gleiche Gott, drei verschiedene Attribute von dem gleichen Gott. Nun, dieser ist der Sohn Davids. Der Sohn des Menschen, dann offenbarte sein Prophet, Sohn Davids, der König. Und nun der Sohn Gottes für das Gemeindezeitalter. Nun, Gott ist kein Mensch, Gott ist Geist. Und der Geist von dem Sohn ist der Heilige Geist, was das Gemeindezeitalter offenbart. Und nun hier verheißt er, in den letzten Tagen, dann wird der Sohn des Menschen offenbart werden. Blinde Ankläger, kannst du das nicht mitbekommen? Und ich möchte dir wissen lassen, blinde Ankläger, dass wir sehen und wir glauben es, dass diese Worte vor uns erfüllt sind und wir wissen, dass sie die Wahrheit sind. Und nun, die Juden, also er war der Sohn des Davids für die Juden. Also für die Heiden war er Herr. Für uns ist er Herr, für die Heiden. Und nun, in den letzten Tagen, da sollte er wieder zurückkehren als Sohn des Menschen. Weil Malachi verhieß es uns, dass er ein Prophet aufstehen lassen würde in diese letzten Tage und der würde die Herzen von den Menschen weg von den Organisationen zurückkehren lassen zu dem ursprünglichen Wort. Der Glaube der Väter, der ursprüngliche Pfingsten. Und als das tat, in Johannes 14, Vers 12, die Werke, die er tat, würden dann auch so getan werden. Offenbarung 10 verhieß das ganze Geheimnis. Ja, wie wirst du diese Geheimnisse offenbaren? Seht ihr, was Luther hat liegen lassen, was Wesley hat liegen lassen, was Pfingster hat liegen lassen und offenbart das Geheimnis des Herzens, um es zu einem gleichen Gott zu machen durch jedes Zeitalter. Was nichts anderes ist, als Gottes Wort manifestiert, also wieder zurück zu dem Sohn des Menschen. Wir schauen nicht aus nach Negomale, wir schauen aus nach dem Wort, dass das manifestiert ist. Beachte, Gott verhieß jetzt diese Dinge und er tut es genauso, wie es gesagt hat. Ich könnte hier noch mehr sagen, aber wir werden jetzt dieses Thema liegen lassen, es wird spät. Aber Herr Ankläger, ich möchte dir wissen lassen, dass ich heute Nachmittag hier tausende Zeuge vorladen könnte. Ich möchte dir wissen lassen, dass die Dinge, die er gesagt hat, dass er die getan hat oder dass er sie tun würde und wir sind Zeuge davon, dass er sein Wort hält. Es gibt eine echte Heiligen Geistversammlung. Es gibt eine echte Kraft Gottes. Und es gibt eine echte Verheißung, dass sie gesund werden, wenn die Kranken die Hände aufgelegt werden. Und ich möchte dir das wissen lassen. Ich möchte dir wissen lassen, dass er gesagt hat, so wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein bei dem Kommen von dem Sohn des Menschen. Nun, ich bin fremd. Und ich kann nur Zeugnis ablegen von dem, was die Bibel als Wahrheit sagt. Wenn ihr mal beachten wollt, der Engel des Herrn, der kam in der Form eines Menschen, hatte seine Rücke gekehrt zum Zelt. Und er sagte dem Abraham, was Sarah dachte. Jesus sagte, dass das sich wiederholen würde. Nun, wenn ich euch die Wahrheit gesagt habe, dann lasst Gott das bestätigen als die Wahrheit. Er soll es offenbaren. Dann ist es kein Geheimnis, dann wissen wir es. Und so möchte ich diesem Gerichtshof heute Nachmittag das Urteil überlassen. Jeder soll selbst nachdenken. Lass Gott, der diese Verheißung gegeben hat, unterbricht sein Satz, nicht in diesen Tagen von damals, sie waren bestätigt. Lass der Gott, der die Verheißung gegeben hat, es heute bestätigen und das Gleiche sagen. Einige von euch denken eure Herzen oder betet zu Gott um eure Krankheit und Beladenheit und wolle sehen, ob Gott das Geheimnis des Herzens offenbaren wird. Nun, ich fordere euch auf, um das zu tun, sowohl von der einen als von der anderen Seite. Und nun, ich würde es natürlich nicht wagen, solch eine Sache zu tun, wenn ich nicht wüsste, dass ich ganz genau darauf stehe, was die Bibel sagt. So, ich möchte, dass dieser Gerichtshof das sieht, dass er dasselbe ist, gestern, heute und für immer, und dass er sein Wort, seine Verheißung hält. Und er verhieß, dass Jesus Christus geoffenbart werden sollte in diese letzten Tage als ein Sohn des Menschen. Hier sitzt ein Mann und er leidet an Hämorrhoiden. Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Wenn das richtig ist, dann hebe den Hand. Glaubst du, dass ich ein Zeugnis des Wortes Gottes gegeben hat? Das ist deine Frau, die neben dir sitzt. Sie leidet auch. Sie hat einen Schmutz auf ihrem Haupt. Das ist richtig. Hebe deine Hand. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, wer ihr seid, wenn er noch immer das Wort ist? Das Wort kennt das Geheimnis des Herzens. Ihr seid Herr und Frau Hund. Ist das richtig? Dann hebet eure Hände. Warum glaubt ihr das nicht? Nun, hier sitzt der Mann gerade hier. Er hat seinen Kopf nach unten und er weint und betet für sich selbst und auch für seine Frau. Sie ist hier nicht. Sie ist hier nicht bei ihm heute Nachmittag. Sie leidet. Denkst du, dass Gott mir sagen kann, was ihr Kummer ist, obwohl sie hier nicht ist? Glaubst du das? Tust du das? Ich bin dir fremd. Ist das richtig? Deine Frau hat ein Frauenleiden. Wenn das richtig ist, dann hebe deine Hand ganz hoch, sodass wir es sehen können. Und du heißt Herr Schmidt. Glaubst du, dass Gott sie gesund machen wird? Wenn das richtig ist, dann winke jetzt so mit deiner Hand. Ich fordere euch auf oder dich auf, zu glauben, dass Jesus Christus geoffenbart ist in der Form von einem Sohn des Menschen. Und für euch, die ihr das glaubt, ist eine Kraft Gottes, der jede oder die jede Gedanke kennt. Hier sitzt eine Frau und sie schaut mich an. Sie leidet an hoher Blutdruck. Glaubst du, dass Gott mir sagen könnte, wer du bist? Sie nennen dich Daisy. Ist das richtig? Dann hebe deine Hand. Glaube jetzt von ganzem Herzen. Jesus Christus wird dir den Wunsch geben, deinen Wunsch geben. Siehst du, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Glaubst du das? Hier sitzt ein Mann dort hinten und schaut mich an. Er hat eine Last auf seinem Herzen. Es ist um seinen Sohn. Sein Sohn ist Diabetiker. Glaubst du? Und das war deine Frau, die gerade neben dir anfing zu weinen. Sie hat auch eine Last auf ihrem Herzen. Um ihre Schwester. Ihre Schwester hat ein Herzleiden, ein kompliziertes Herzleiden. Und ihr seid Frau und Herr Sickel. Ist das richtig? Dann winke so mit deiner Hand. Und wenn ich total fremd bin für euch, dann steht auf. Wenn ich euch fremd bin und ihr mich nicht kennt. Was ist das? Die Erfüllung von dem Worte Gottes in diese letzten Tage. Ankläge, ich möchte dir wissen lassen, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Gott hat es mir vor 33 Jahren gesagt und ich habe die ganze Zeit gewartet. Aber es ist direkt hier heute Nachmittag erfüllt. Gott hält sein Wort. Er ist dasselbe, gestern, heute und für immer. Gott segne euch. Geht nur und bekommt euer Wunsch. Also, euer Verstand, Gedankenwelt, ist die Geschworene, ist der Richter. Und die Geschworenen haben einfach jetzt nachzudenken. Und in der Art und Weise, wie ihr euch von jetzt an benennt, das wird verkünden oder den Menschen zeigen, wie euer Urteil ausgefallen ist. Ist er schuldig oder ist er nicht schuldig? Glaubst du, dass er nicht schuldig ist und dass er sein Wort hält? Also es ist für uns, die wir unterbricht sind, Satz. Ja, wir haben gehört auf dieser alte Mann Ungeduld und Unglaube und Kritik. Aber nun, wollt ihr glauben, dass Gott sein Wort hält? Euer Gedankenwelt ist der Richterstuhl. Und in die Art und Weise, wie ihr euch von jetzt an benimmt, das wird den Menschen beweisen, wie euer Urteil ausgefallen ist. Seht ihr das? So lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Ich habe euch die volle, ehrliche Wahrheit gesagt. Und wenn wir Zeit hätten, um hier zu bleiben, also es gibt nicht eine Schriftstelle in der Bibel, die nicht das gleiche Ding bezeugt. Und ich bin ehrlich gewesen. Wisst ihr so dann und wann, um ehrlich zu sein, das ist keine leichte Aufgabe. Aber solange wie Gott dabei steht, es war auch nicht einfach oder leicht für Luther oder für Wesley, für keinen von den anderen. Und es ist auch nicht leicht für euch oder irgendjemand anders, um einen Stand einzunehmen. Aber heute Nachmittag, da habt ihr einfach euer Stand einzunehmen. Er hat nie gesagt, er sagt, sie werde die Hände legen auf den Kranken und sie werde gesund werden, wenn du es glaubst. Und dann, ich kümmere mich nicht darum, ob das nun gerade direkt geschieht oder ob es nächste Woche geschieht oder ob es in 20 Jahren von heute geschieht. Wenn du es absolut glaubst, dann muss es geschehen. Es ist jetzt ein Arzt unter uns, so wie ich verstanden habe. Ich möchte ihm danken. Ich war bei seinem Patient, um seinen Patient zu besuchen, vorher, früh am Morgen im Krankenhaus, die dem Tode entgegengeht, so denken sie wenigstens. Als ich so zerfressen von Krebs und diese kleine Frau sagte zu mir, sie sagte, mein Chirurge hat auch deine Versammlung besucht und er ist einig mit dir. Und Bruder Brennan, nicht nur das, aber ich möchte dir wissen lassen, dass er sich mit dir im Gebet für mich einsetzt. Oh, wenn ich mal irgendeine medische Hilfe brauche, dann möchte ich, dass er sie mir gibt. Ein Mann, der Gott so vertrauen kann. Jawohl, es gibt sie in aller Lage des Lebens, in aller Berufen. Aber lasst uns bedenken, dass das Urteil jetzt eure Sache ist. Herr Jesus, ich habe versucht, das Wort auszulegen. Und du hast Zeugnis dazu abgelegt, dass die Wahrheit ist. Und deine Zeuge, also wir könnten Hunderten herbeirufen, aber wir haben doch keine Zeit. Und hier liegen auch Taschentücher, die liegen hier. Und die werden zu den Kranken und Beladenen gehen. Gerade hier, wo der Heilige Geist das Zeugnis abgelegt hat, dass Jesus noch immer lebt. Wir erkennen ihn auch anhand von seinem Leben, das Leben, was er gelebt hat und die Dinge, die er getan hat. Und wir beten Gott, nun wir die Hände legen auf diesen Taschentücher, dass wer auch von denen berührt wird, geheilt werden möge. Und ich opfere mein Gebet mit Glauben mit diesen anderen Gruppen von Gläubigen, für die, die nicht imstande sind, hier zu sein. Möge sie sich erfreuen an der Größe Gottes. Sie möge krank sein und konnte nicht kommen. Irgendein alter, armer Vater, der da hinten in einem Raum sitzt und sich stützt auf seinem kleinen weißen Wanderstock heute Nachmittag, und der wartet, dass dieses Taschentuch zu ihm kommt. Oder das Baby, was liegt im Krankenhaus und ist heiß vom Fieber und irgendjemand wartet, um es ein Taschentuch zu bringen. Lass die Kraft des allmächtigen Gottes mit denen gehen. Salbe sie mit der gleichen Salbung, die heute Nachmittag auf der Versammlung gewesen ist. Und möge sie gesund werden. Herr, wir opfern dieses Gebet für sie, weil sie waren nicht unter uns. Aber du bist allgegenwärtig. Mögest du dort sein, um dein Wort zu bestätigen, durch den Namen Jesu Christi. Und nun lass der Heilige Geist wahrlich, wahrhaft und nicht eine Emotion oder irgendeine Art von halber Hoffnung, aber ein echtes Urteil mögen diese Dinge verkündet werden, was ich heute Nachmittag diesen Gerichtshof nenne. Mögen jede von denen das gleiche Zeugnis ablegen, nun sie ihre Gebetskarte genommen haben in ihre Hände, und sie über dem Podium kommen. Möge, wenn sie ihnen wird gedient werde, in Übereinstimmung mit Markus 16. Sie werden die Hände legen auf die Kranken und sie werden gesund werden. Während dein erwählter Knecht hier steht und wir die Hände auf sie legen, Herr, möge es dann für immer erledigt sein, also erhört sein. Und möge sie von hier gehen, so freudig und vergessen habe, dass sie überhaupt Kummer gehabt habe, weil sie sind sich so sicher, wie Abraham auch sicher war, dass Gott imstande ist, die Verheißungen zu erfüllen, die er gegeben hat. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung an dem Stamme auf Golgatha. Wie viele von euch haben das Urteil fertig? Hebt eure Hände. Ich habe mein Urteil. Gut, Gerichtshof. Euch wird jetzt gedient werden übereinstimmen mit dem heiligen Wort Gottes. Diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Und ich möchte euch hier nicht einfach sitzen lassen in der Gedanke, dass es nur ist wegen dieser Gabe, dass das irgendjemand zu etwas mehr macht als eine andere. Ihr habt hier gottesfürchtige Prediger. Sie sind hier und wir werden sie bitten, um bei mir zu stehen auf dem Podium. Sie werde ihre Hände genauso auflegen, wie ich das tue. Sie ließe uns hierher kommen und sie sind hier als Zeugen Gottes. Sie lege Zeugnis ab von der Wahrheit. So, du kannst nicht sagen, Bruder Brennan soll die Hände auflegen, weil meine Hände sind nicht mehr als ihre Hände oder als die Hände von irgendjemand anders. Es ist euer Glaube, euer Urteil, was ihr über den Worte Gottes abgegeben habt. Aber Gott hält es. Und wenn Gott das Teil von dem Worte halten kann und es euch beweisen kann, dann seid ihr schon geheilt, weil durch sein Striemen wurdest du geheilt. Und nun, ich möchte alle, die in diesem Teil hier sind und die Gebetskarte haben, dass sie aufstehen und zu dieser Seite von der Wand gehen. Und nun, alle, die in diesem Teil hier sind, die Gebetskarte haben, steht auf in der Mitte von den Gängen und mit eurem Gesicht nach hinten gerichtet. Und alle, die in diesem Teil hier sind, die Gebetskarte haben, und dann dieses Teil hier, nun, ihr kehrt zurück auf einem anderen Weg jetzt. Ihr geht jetzt zurück auf diesen Weg, wendet euch diesen anderen Weg hin, weil ich möchte eine gerade Linie. Und alle, die in diesem Teil sind, also ihr kommt hierher, diese Richtung, mit eurem Gesicht nach hinten gewandt. Und alle, die in diesem Teil hier sind, die Gebetskarte haben, kommen nur auf diesem Wege mit euer Gesicht nach hinten gerichtet und dann wird die Gebetslinie schon laufen. Und alle, die auf der Empore sind, mit Gebetskarte, ihr möchtet, dass für euch gebetet wird, kommt direkt runter und schließe euch an diesen nächsten Teil, während die auch hierher kommen. Während sie kommen, und unterbricht Bruder Brennan spricht dann mit Prediger auf dem Podium. Ja, sagt ihr, wollt ihr, dass ich noch andere Prediger beirufe? Ist es gut, wenn man ein Zeugnis ablegt? Also, ist mit euch alle gut? Nun, was ist euer Urteil in diesem Prozess? Und der Bruder antwortet dann, ich weiß, dass diese Dinge die Wahrheit sind. Gut. Nun, die Prediger möchte jetzt wissen, also möchte Gemeinschaft mit den anderen predigen. Sie möchte, dass jeder Prediger hier, der an Gott glaubt und glaubt, dass Hände auf die Kranke gelegt werden sollten, also wenn ihr Urteil heute Nachmittag ist, dass es die Wahrheit ist, dann lade sie euch als Kollege ein, um hierher zu kommen und auch auf dem Podium zu stehen, während wir beten. Alle Prediger, die erfüllt sind mit Gottes Geist und euer Urteil jetzt ist, dass ihr das glaubt, dass er derselbe ist gestern, heute und für immer, und ihr glaubt, dass Markus 16 die Wahrheit ist, diese Prediger hier möchte dich dann einladen, jetzt hier auf ihre Kollege ins Evangelium. Komm nur hierher und steht auf dem Podium mit uns, während wir diese Gebetslinien formen, um zu beten. Gerade hier. Bring sie nur hierher, alle Prediger im Gebäude, ohne Rücksicht darauf, von welcher Denomination du bist. Sie haben mich einfach gebeten, das zu tun, euch zu fragen. Komm nur hierher, wenn du kommen möchtest, jetzt hier zu dieser Zeit, um diese Gebetslinie zu formen, dass gebetet werden kann, dass wir beten für die Kranken und sie die Hände auflegen. Wie viele sind hier, die nicht, unterbricht dann, gut, wenn nicht für euch gebetet wird und ihr seid Gläubige, dann hebet eure Hände. Wollt ihr mir auch versprechen, dass eure Gebeten mit die von den Prediger aufsteigen werden, während wir für diese Menschen beten? Was wohl, wenn es eure Mutter wäre, die hier stehen würde? Was, wenn es eure Frau wäre? Was, wenn es euer Bruder oder Schwester wäre? Aber bedenket, es ist die Mutter von irgendjemand und es ist der Bruder von irgendjemand. Es ist die Schwester von irgendjemand und es ist die Mutter von einem Jungen oder von einem Mädchen. Es ist jemand von irgendjemand. Und wir möchten mit den anderen so tun, wie wir es gerne gehabt hätten, dass sie mit uns tun würden. Nun, ich möchte, dass jeder von euch ehrfürchtig ist und im Gebet ist. Und während sie dann ihre Gebetslinie jetzt ungefähr aufgestellt haben, so dass sie hierher kommen könnte, dann möchte ich jetzt, dass die Prediger hierher kommen und eine doppelte Gebetslinie formen, direkt an der Seite hier von dem Podium. Direkt hier so eine doppelte Linie formen, sodass die Menschen daran vorüberziehen können. Und ich werde dieses Mikrofon zur Seite stellen und Herr Bordes wird sich da aufstellen und das Gesang leiten. Das ist richtig. Also in doppelter Linie und so in diese Richtung, sodass die Menschen, nun jetzt an einem jeden von euch, der in diese Linie steht, um es dem Satan, diesen Ankläger, doppelt deutlich zu machen, dass deine Entscheidung getroffen ist, gefallen ist, schon die Tatsache, dass du glaubst, dass das, was du brauchst, das Wort Gottes ist und dass die Wahrheit ist. Also du kommst durch diese Linie und die Hände werden auf dich gelegt. Und es wird das Verkehrte widerlegen. Deine Handlung wird beweisen, was dein Urteil gewesen ist. So, hebet eure Hand und sagt, ich verspreche das Gott. Und alle, die in der Linie stehen. Und nun lasst uns beten, unser himmlischer Vater, diese Menschen heute Nachmittag sind behandelt worden als ein Gerichtshof. Und ich fühle, Herr, dass du einen richtigen Prozess bekommen hast. Pilatus hat dir niemals einen richtigen Prozess gemacht. Er hat sich falsche Zeuge geholt. Aber du hast diese falsche Zeuge zur Seite geschoben. Der Verteidiger, der Heilige Geist, kam, um das Wort vor den Menschen zu bestätigen. Und dir ist ein ehrlicher Prozess gemacht worden. Und die Menschen haben überlegt und sie haben heute das Urteil herausgegeben. Und sie kommen jetzt hindurch, um der Welt zu beweisen, dass sie glauben, dass dein Wort so ist. Sie sind hier in den Gemeinde gewesen und einige von denen sagten, lass mir doch dieses Mal sehen und lass mir jenes sehen. Aber das ist nicht in Übereinstimmung mit deinem Wort. Das Wort sagte, sie werde gesund werden. Und wir haben Zeuge auf das Podium gebracht, um zu beweisen, das, was du gesagt hast. Und du tust die Dinge eben nach deiner Art und Weise. Und nun bete ich, Vater, dass du diese Segnung heute Nachmittag diesen Menschen gewähren wirst. Wie dein Knecht und mit allen anderen Knechten, hunderte von denen sind hier, wir opfern unsere Gebete für diese Menschen. Salbe diese feine Prediger, Herr. Und wenn da ein Kritiker vorüberzieht oder ein Ungläubiger oder Herr Ungeduld oder irgendeiner von diesen Kritiker oder Spötter, die es in jenem Zeitalter gegeben hat, wenn die an diese Menschen vorüberziehen, möge diesen Gerichtshof heute Nachmittag ihr Zeugnis hinausposaunen lassen dagegen, dass ohne Rücksicht darauf, was sie sagen, so wie es war in den Tagen von Sodom, es geht in die Zerstörung hinein. Wie haben sie gespottet und Spotter mitgetrieben? Aber es hat dem Gläubigen gar nichts ausgemacht. Er hat weiter an den Worten festgehalten. Und wir sind bereit, um an diesen Worten heute Nachmittag festzuhalten, Vater. Und nun, wie dein Wort sagt, mit all unserer Predigt hier, legen wir die Hände auf diese Menschen. Möge die Kraft des allmächtigen Gottes, wovon wir wissen, dass sie gegenwärtig jetzt ist und das Wort bestätigt, möge jeder von denen gesund werden. Durch den Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Bruder Roy, möchtest du jetzt zu dem Podium kommen und in jedes Haupt ist gebeugt, in jedem Mann betet und singt. Und wenn du nicht betest, dann singe Glaube nur. Und wenn du hindurchgegangen bist, dann glaubst du, dass er ist. Ohne Rücksicht, was du sagst oder tust, das ist jetzt dann deine Sache. Und wenn du jubeln möchtest, dann jubelst du. Und wenn du weggehen möchtest, also ohne Rücksicht, was es ist, glaubt Gott. Und dann gehe weg und sage, in meinem Herzen ist die Sache jetzt festgelegt. Das ist genauso, als wenn du zum Taufbecken gehst, um getauft zu werden. Damit ist es dann erledigt, wenn du es glaubst. Du bist ein Christ, so lange wie du glaubst. Ist das richtig? Und du wirst geheilt sein, so lange wie du glaubst. Also lasst uns jetzt alle beten. Gut, Bruder Bordes. Bruder Brennan betet dann für die Kranke, eine freie Stelle auf dem Tonband. Glaube nur, dann kommt dieses Lied. Bis wir uns begegnen, bis wir uns begegnen, bis wir uns begegnen an den Füßen Jesus. Bis wir uns begegnen, bis wir uns begegnen, Gott sei mit euch, bis wir uns wieder begegnen. Also, ich diene mit dem Worte Gottes. Oder ich bediene euch mit dem Worte Gottes. Im Namen Jesu Christi möge jeder von euch empfangen, worum ihr gebetet habt. Und wenn du sagst zu diesem Berge, bewege dich und du zweifelst nicht in deinem Herzen, aber du glaubst, das, was du gesagt hast, wird geschehen, dann kannst du haben, was du gesagt hast. Und wenn du betest, glaube, dass du es empfangen hast, warum du gebetet hast, und es wird dir gegeben werden. Und ich diene im Namen Jesu Christi. Und ich glaube, dass unser Urteil vollzogen ist. Und dass unsere Handlungen beweisen, wie wir glauben. Und wir wissen, dass er heilt. Und wenn ich euch niemals wiedersehe an dieser Seite von dem Fluss, dann werde ich euch an der anderen Seite begegnen. Denn der große Heilige Geist, der unser Gast diese Woche gewesen ist, ist hier bei uns und dient uns. Und er wird euch Zeugnis ablegen dann, dass ich euch die Wahrheit gesagt habe, bis zu jener Zeit, bis wir uns wieder begegnen, Gott sei mit euch, bis wir uns wieder begegnen. Lasst uns unser Häupte jetzt beugen und richtig ruhig und lieblich, Bruder Brennen, fängt dann an zu summen, bis wir uns wieder begegnen. Also möge es sein, dass an dem Tag, dass wir vor dir stehen, deine Gegenwart, also mögen wir dann mit dir präsentiert werden, weil wir ihn aufgenommen haben. Gott sei mit euch. Ich schätze euch.